ARD.
Heute mit Katrin Aue.
Und Michael Mayer.
Mama, darf ich das Tablet haben? Oder Papa, kann ich YouTube? Ja, das dürften so sehr gängige Sätze im Familienalltag sein. Und wenn man Glück hat, als Elternteil, der sich hat rumkriegen lassen, hört man danach aus dem Kinderzimmer.
Und diese Bienen, die ich meine, nennt sich Maya.
Ja, aber wenn es blöd läuft, dann hört man zum Beispiel sowas.
Ja, und das ist wahrscheinlich eher nicht das, was man als Elternteil hören will. Es dürfte wohl kaum ein Kind geben, das nicht scharf aufs Internet oder auf Social Media ist. Und da gehen dann die Probleme für Eltern los.
Genau, Fachleute sagen, Kinder bis 3 Jahren sollten, wenn es irgendwie geht, gar keine Bildschirmzeit bekommen. Und danach sollte man als Elternteil am besten dabei sein, wenn Kinder am Tablet oder am Handy sind. Ja, aber das erscheint mir doch ziemlich unrealistisch. Oder man sollte zumindest sehr genau kontrollieren und reglementieren, also welche Plattform oder App und wie lange.
Und trotzdem hört man immer wieder von Kindern, die im Klassenchat bei WhatsApp Dickpics austauschen oder extremistische Videos bei TikTok gucken oder andere verstörende Inhalte konsumieren.
Es ist einfach definitiv ein Dilemma für Eltern. Man will den Kindern nicht aus Sorge einfach alles verbieten. Aber man will sie auch nicht in die Gefahr reinlaufen lassen. Viele Eltern erlauben ihren Kindern deshalb zum Beispiel YouTube Kids, in der Hoffnung, dass das kindgerecht und sicher ist. Das ist eine App, die seit 2017 existiert und die einige, ich sag mal, Kindersicherungen eingebaut hat. YouTube Kids und Co., Kinderinhalte auf Social Media, das ist heute unser Thema und ich bin Katrin Aue.
Und ich bin Michael Mayer und wir sprechen darüber mit Laura Erbe. Sie ist als Social Media Redakteurin beim Saarländischen Rundfunk seit Jahren in den Tiefen und Untiefen der sozialen Medien unterwegs. Herzlich willkommen, Laura.
Hi, schön, dass ich da sein darf.
Ja, sag mal, das Thema ist ja jetzt in der Politik auch angekommen, da werden wir später noch drüber sprechen, aber lass uns erstmal mit der App anfangen, die für sehr viele Eltern ja zurzeit offenbar die App der Wahl ist, weil angeblich kindgerecht. Wie funktioniert denn YouTube Kids genau?
Wie der Name schon sagt, ist YouTube Kids quasi der kleine Bruder von YouTube. Die App ist dabei aber kindgerechter gestaltet. Das heißt, die Benutzeroberfläche ist zum einen so aufgebaut, dass auch die Allerkleinsten schon selbstständig damit umgehen können. Und natürlich sind die Inhalte anders aufbereitet. Durch Algorithmen, aber auch teilweise durch menschliche Prüfung werden so Inhalte ausgeschlossen, die nicht kindgerecht sind. Oder es wird zumindest versucht, diese Inhalte auszuschließen. Dabei gibt es zwei verschiedene Modi, die Eltern nutzen können. Der eine, da sucht der Algorithmus Inhalte aus, aufgrund des Alters, das Eltern angegeben haben, oder dem, was das Kind schon gesucht hat und schlägt sie dem Kind vor, sodass es die wie beim normalen YouTube auf der Startseite sieht. Der zweite Modus ist der Elternaufsichtsmodus. Dort geben Eltern gezielt Kanäle, Videos und Inhalte frei, die sie sich im besten Fall vorher angesehen haben. Und das Kind kann dann auch nur auf diese Inhalte zugreifen.
Und sag noch mal ganz kurz, was für Inhalte kann man da dann so sehen als Kind?
Bei YouTube sind es halt Videos. Da gibt es Entdeckungsvideos, dort können sie dann Verschiedenes suchen über Umwelt, Dokumentationen, klassische kurze Wissensvideos. Es gibt Bastelanleitungen, aber eben auch die Biene Maya oder um ein bisschen modernere Kinderserien zu nennen, Peppa Wutz.
Mich würde mal interessieren, also es gibt ja dann schon so, glaube ich, so ein bisschen Abgrenzungsfragen. Also sagen wir mal so, wenn dein Sohn oder Tochter jetzt, sagen wir mal so 12 ist vielleicht, ne? Das ist ja so ein Alter, ist ja noch nicht erwachsen, aber ist jetzt irgendwie auch kein kleines Kind mehr oder so, wo man ja dann schon in so einem Alter ist, wo man ja vielleicht auch so ein bisschen, naja, ich sag mal so Lust auf Verbotenes hat oder so. Wie geht denn die App dann für Kinder in dem Alter mit dieser Abgrenzung um? Also was können denn Kinder so in dem Alter dann gucken und was nicht?
Also für Kinder bis 12 Jahren ist ja YouTube Kids geeignet. Danach gibt es eine Übergangsform, da kann man in der App entscheiden und nachvollziehen, was die Kinder geschaut haben für ein älteres Alter. Du kannst dir also quasi im Nachgang ansehen, welche Videos genau konsumiert wurden. Für bis 12 Jahren kannst du es genau einstellen, dass zum Beispiel nur Inhalte, die bis 4 Jahre geeignet sind, angezeigt werden oder eben nur Inhalte, die bis 6 Jahre geeignet sind oder 12. Das ist ähnlich mit den FSKs von Filmen zu vergleichen.
Und wie ist das mit den Kommentaren? Die sind ja bei YouTube manchmal einfach die Pest.
Das ist meiner Meinung nach eine der gefährlichsten Sachen auf Social Media für Kinder. Und das ist auch eine der besten und wichtigsten Funktionen von YouTube Kids, meiner Meinung nach. Kommentare sind nämlich für Kinder dort komplett unsichtbar. Und zwar in allen Altersstufen, von 0 bis 12. Ebenso können keine Direktnachrichten versendet werden und es kann nicht in Austausch mit anderen Menschen gegangen werden. Es ist quasi also eine reine Mediathek in der Kids-Version.
es schaffen ja doch offenbar immer wieder verstörende Inhalte ihren Weg auf die Seite, meist weil sie so aufbereitet sind, dass der Algorithmus sie dann doch nicht erkennt. Das ist ja im Übrigen auch ein Problem bei YouTube, also für Erwachsene auch. Wie ist denn da die Lage?
Leider schaffen es immer wieder und auch schon zu Beginn der Geschichte der App sehr verstörende Inhalte auf YouTube Kids. Der erste große Skandal, der da war, war 2017 mit dem Elsa-Gate-Skandal. Elsa, das ist diese berühmte Disney-Prinzessin aus den Frozen-Filmen.
Die alle Mädchen eigentlich gerne sein wollen, ne?
Die alle Mädchen sein wollten, gerade da sehr, sehr beliebt war. Und die wurde dann in Videos gezeigt, aber in Szenen gestellt, die ganz klar sexualisierend waren, die ganz klar gewaltverherrlichend waren. Und für die Kinder, gerade weil es ihre geliebte Disney-Figur gezeigt hat, wahrscheinlich noch so verstörender. Das ist so der erste Skandal, der bei YouTube Kids deshalb aufkam. Aber letztes Jahr gab es wieder einen, jetzt mit KI ganz extrem, mit computergenerierten niedlichen Katzen, sehen zuckersüß aus. Wenn man das Video dann aber anklickt, sieht man Szenen, die teilweise Folter darstellen, sexualisierte Gewalt, Missbrauch und Inhalte und Themen, die überhaupt nicht für Kinder gemacht sind, aber eben immer in dieser Ästhetik verpackt.
Heißt also, da kann ich als Elternteil gar nichts machen?
Doch, da würde ich unbedingt den zweiten Modus empfehlen, denn diese Videos können ja nur dann angezeigt werden, solange der Algorithmus entscheidet, was kindgerecht ist. Wenn du als Eltern in den Elternaufsichtsmodus gehst und dir selbst vorher anguckst oder zumindest kurz reinguckst, was das für Videos sind, dann kannst du genau die Kanäle sperren oder halt eben nur die Kanäle wie die Biene Maya, Pepperwoods, Wissenssendungen, kannst eben auch nur diese freigeben. Dann ist es eben auch möglich, dem Kind mal das Tablet 10 Minuten ohne dabei zu sein in die Hand zu geben, ohne Angst haben zu müssen, dass der Algorithmus jetzt doch ein solches Video vorschlägt.
Das klingt in meinen Ohren jetzt erstmal ziemlich gut, was man als Elternteil da machen kann. Aber es setzt eben auch voraus, dass man ein aktives, interessiertes Elternteil ist, oder?
Der Elternüberwachungsmodus ist halt im Grunde nichts anderes als eine digitalisierte Form von, früher hat man halt ein Comic, das Kind kaufen wollte, mal selbst durchgeblättert, um zu gucken, ob es für das Kind geeignet ist. Wenn es Fernsehen gucken wollte, hat man halt geschaut, dass es nachts um 12 keinen im Zimmer hat und sich Horrorfilme anguckt. Also es ist eigentlich nur das technische Mittel, um die Inhalte zu überwachen. Es nimmt den Eltern niemand weg, sich die Sachen anzusehen, sich selbst damit auseinanderzusetzen, was das Kind guckt. Man muss einfach das Interesse dafür aufbringen, was auch in der Medienwelt der Kinder passiert und sich damit auseinandersetzen und das Allerwichtigste mit den Kindern drüber reden. Denn die kommen sowieso an diese Inhalte. Selbst wenn Eltern ihnen die Apps ganz verbieten, andere haben sie in der Schule dabei, das Handy.
Es ist wirklich ein spannendes Thema. Ich habe selber keine Kinder, aber ich habe ganz viele Nichten und Neffen und ich weiß, wie meine Brüder und Schwestern da irgendwie zu tun haben mit dem ganzen Thema. Also es ist wirklich ein sehr, sehr komplexes, scheint mir. Also wenn wir jetzt festgestellt haben, dass es verstörende Inhalte auch bei YouTube Kids gibt, da frage ich mich, was heißt denn das jetzt eigentlich für die Kinder, die dann doch konsumieren und ihre Eltern?
Darüber habe ich mit Dr. Eva Möhler gesprochen. Sie leitet den Lehrstuhl für Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Universitätsklinik Saarlandes. Und sie hat dazu Folgendes gesagt.
Traumatisiert, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Es gibt schon Studien, dass Kinder viele Gewaltszenen sehen, dass sie dann später auch gewalttätiger werden. Und das ist natürlich ein unbewusster Lerneffekt für die Kinder, der sehr ungünstig ist.
Okay, heißt also, es ist tatsächlich sehr, sehr sinnvoll, dass man als Elternteil da ganz genau hinguckt, was an Social-Media-Plattformen mein Kind benutzen darf. Wir haben YouTube Kids uns jetzt genauer angeguckt, ist okay, aber bei weitem nicht perfekt, würde ich jetzt mal zusammenfassen. Vor allem, wenn die Eltern da ordentlich eingreifen, wenn nicht, ist wahrscheinlich tatsächlich da noch echt Luft nach oben oder Potenzial, ja.
Ich glaube, es sind immer die Eltern, die reingucken müssen.
Schauen wir nochmal andere Plattformen an. Wo bewegen sich Kinder erfahrungsgemäß sonst häufig?
Heute ganz klar TikTok. Vor ein paar Jahren sah das noch ein bisschen anders aus, da war Instagram noch beliebter, aber da ist die Nutzerbasis heute deutlich älter, auch wenn es natürlich immer noch genutzt wird. Und das Hauptproblem liegt aber meiner Meinung nach weniger in der Plattform als in den Kurzform-Videos, also die Hochkant-Videos, die 1 Minute oder 1 Minute 30 gehen und auf dem Handy geschaut werden. Da ist es dann egal, ob TikTok-Clips oder YouTube-Shorts oder Instagram-Reel. Bei der Masse dieser Mini-Clips, die dann auch häufig nacheinander konsumiert werden, ist es einfach schwer, da die Kontrolle zu behalten. Und da rutscht einfach super, super leicht etwas durch, was total ungeeignet für das Kind sein kann.
Und wie können Eltern das dann regulieren, kontrollieren?
Das Wichtigste meiner Meinung nach ist, die Apps haben eine Altersbeschränkung ab 13 Jahren. Ab 13 Jahren dürfen Kinder die mit Zustimmung der Eltern nutzen. Darauf sollte geachtet werden. Meiner Meinung nach sollten die Apps aber auch nicht verboten werden vorher. Wenn Kinder mit einem Trend, der auf TikTok beliebt ist, aus der Schule heimkommen, können Eltern diese gemeinsam mit ihren Kindern suchen, konsumieren und darüber sprechen. Die Plattformen selbst, sowohl TikTok als auch Instagram, machen Profile unter 16 Jahren privat. Das heißt, dass die für fremde Menschen nicht zugänglich sind und nur die eigenen Kontakte darauf zugreifen kann. Was meiner Meinung nach einer der wichtigsten Faktoren ist, denn egal ob in der Offline- oder in der Online-Welt, sind die größte Gefahr für Kinder eben andere Menschen. Deswegen sollten Eltern vor allem in die Nachrichten gucken, mit wem hat mein Kind Kontakt. Bei Instagram kann zum Beispiel auch nachverfolgt werden über eine eigene App, mit wem das Kind wie Kontakt hatte. Das gilt allerdings nicht für die Inhalte, die es konsumiert. Und eben auf beiden Apps können auch die Eltern die Bildschirmzeit steuern, was super wichtig ist, ähnlich wie bei YouTube Kids. Es kann also mit dem Kind besprochen werden und dann auch gehandhabt werden, wie lange darf es diesen Content konsumieren. Eine halbe Stunde oder 60 Minuten, wobei 60 Minuten die Normaleinstellung sind in Kinderkonten.
Du hast jetzt gesagt, ab 13 sind diese Apps in der Regel erlaubt. Ja? Die EU überlegt jetzt via App einen Altersnachweis ab 16 einzuführen. Würde das helfen?
Jein, also ich glaube, zum Thema Jugendschutz kann es auf jeden Fall helfen. Allerdings kann das nicht nur unkritisch betrachtet werden. Das erste ist, wenn man sich mit einem ID anmeldet, dann kannst du halt eben kein falsches Alter angeben. Das ist ja eines der Hauptprobleme dieser Apps, dass du einfach frei dein Alter angeben kannst. Und sind wir ehrlich, jeder 11-Jährige weiß auch schon, okay, dann schreibe ich, dass ich 16 bin. Das hat man schon immer so gemacht und das funktioniert auch immer so. Das würde halt dadurch nicht mehr gehen. Das heißt, wenn du deinen Ausweis und deine ID brauchst, dann bist du auch so alt, wie du angibst. Das Ding ist aber, dass es gibt ältere Geschwister, es gibt Freunde. Und ob die jetzt wirklich sicher sind, diese Zugangsdaten darüber, ist fraglich, wie viel es nützt. Außerdem ist Datenschutz auch ein Thema, wo man dabei bedenken sollte. Das sind große, große Unternehmen, denen wir unsere Daten geben. Und mit so etwas noch mehr Daten und für einige Aktivisten ist es ja auch sehr, sehr wichtig, dass sie zum Beispiel anonym im Internet sein können. Deswegen sind das immer verschiedene Interessen, die gegeneinander abgewägt werden müssen. Aber rein auf den Jugendschutz betrachtet, würde es wahrscheinlich etwas bringen.
Ich finde ja auch interessant, dass jetzt irgendwie in der Politik wirklich breiter angekommen ist. Ich war neulich mal auf einer Pressekonferenz mit der Familienministerin Karin Prien und die hat sich ja auch genau dafür auch ausgesprochen, dass man jetzt sagt, okay, Social Media nur ab 16. Aber da bestehen in der Tat die Probleme, die du eben angesprochen hast, ne? Also dass es halt immer so eine Abwägungsfrage ist, was für Daten man da übermittelt und so. Aber ich frage mich auf der anderen Seite, das ging mir dann auch nach der Pressekonferenz damals so, wie man das jetzt anders regeln könnte. Also diese Altersbegrenzung scheint ja dann offenbar eigentlich so der einzig gangbare Weg. Oder siehst du da noch einen anderen?
Also ich ganz persönlich bin der Meinung, dass nichts alleine technisch gelöst werden kann. Wenn man sich damit auseinandersetzt, was sein Kind auf Social Media tut und man da Sorgen hat, kommt man, glaube ich, als Elternteil einfach nicht darum, sich selbst damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, ein großes Problem, viel mehr wie im Technischen, besteht darin, dass viele Kinder heute eine größere Medienkompetenz haben als ihre Eltern und die Eltern alleine nicht mehr mitkommen, was die Kinder dort sehen. Ich glaube, wenn man dort am Bewusstsein schaffen würde und dort an der Medienkompetenz arbeiten würde, wären die Folgen von Social Media weniger schlimm. So ein Altersnachweis, der bringt ja auch nur was in Sachen Inhalte. Was dort an Mobbing passiert, was dort an Grooming passiert, die Gefahren, die von Menschen auf Social Media ausgehen, werden dadurch nicht reduziert.
Gut, aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass ich natürlich auch nicht jetzt 24 Stunden jetzt hinterher sein kann, was mein Sohn oder Tochter auf seinem Handy so veranstaltet. Ne? Also ich denke, das ist natürlich dann irgendwie auch, man will ja dann auch nicht zu so einer Übermutter oder Übervater werden. Also es ist dann schon auch immer so eine Abwägungsfrage, oder?
Natürlich, aber wenn wir jetzt bei dem Kontrollieren von den tatsächlichen Inhalten sind, das macht man ja nicht mehr bei einem 16-Jährigen. Da schaust du dir ja nicht explizit die Videos an. Hoffentlich ist man dann an einem Punkt, dass man mit der Medienerziehung so weit ist, dass wenn dort problematische Sachen auftauchen, wenn der Jugendliche oder die Jugendliche etwas sieht, was sie belastet, was ihr falsch vorkommt, wirklich auf die Eltern zugeht und darüber spricht. Frau Dr. Möhler meinte ja schon, dass das alleine Ansehen solcher Videos vermutlich nicht traumatisierend ist. Ich glaube, es ist immer die Masse und wenn man ein gutes Verhältnis zu seinem Kind hat, wo man über die Inhalte spricht, das Sprechen ist wirklich das Maßgebliche, dann wird es nicht so schlimm. Allerdings möchte ich auch nicht sagen, dass Altersfilter grundsätzlich schlecht sind. Wie gesagt, im Bereich vom Jugendschutz, um was manche Inhalte geht, könnte das Großes leisten. Aber es ist, wie gesagt, etwas, was man sehr, sehr differenziert betrachten muss.
Würdest du jetzt vielleicht nochmal abschließend gesagt dafür plädieren, dass die Plattformen noch mehr Verantwortung übernehmen müssen für die Inhalte, die sie da auch für Kinder anbieten?
Ja, ich bin der Meinung, dass vor allem so etwas wie YouTube Kids, was sich ganz, ganz gezielt an die Kleinsten richtet, muss mehr auf menschliche Kontrolle der Inhalte achten und kann sich nicht so stark auf Algorithmen verlassen. Da passiert zwar schon eine menschliche Kontrolle, aber Dinge wie ElsaGate oder die KI-Katzen zeigen, dass die schlicht nicht ausreichend ist. Sowas darf nicht vorkommen. Es dürfen keine solch gewaltvollen Videos auf einer Kinderplattform landen. Und da muss eine Plattform verpflichtet werden, sich darum zu kümmern.
Wer müsste das machen? Die EU-Kommission?
Also ich persönlich bin der Meinung, dass es in der EU, sollte so eine Plattform erlaubt sein, muss die dafür sorgen, dass sie sicher ist.
Zumal es interessanterweise, ich war gerade neulich in London, auch in Großbritannien auch solche Bestrebungen gibt. Da ist es sogar so, dass bei Dating-Apps, das ist jetzt bei Kindern jetzt kein Thema, aber dass die dann nur noch für Erwachsene ab 18 zugänglich sind. Das fand ich auch ganz interessant. Also es tut sich wirklich in dem Bereich ja jetzt eine ganze Menge, dass man doch die ganzen Social-Media-Unternehmen ja stärker in die Pflicht nehmen will, offenbar. Das ist scheinbar so ein vielleicht sogar weltweiter Trend, kann man vielleicht sogar sagen, ne?
Ja, ich finde auch, dass sich da einiges tut und ich bin auch generell ein großer Freund davon, die Plattformen in die Pflicht zu nehmen. Die Plattformen haben große Macht, verdienen sehr, sehr viel an unseren Daten und sollten deswegen auch gewisse Verantwortungen tragen sollen. Aber mein Plädoyer ist wirklich das Allerwichtigste, dass diese Plattformen sind auch nicht böse, auch die Inhalte nicht. Das ist wie Fernsehen, wie Radio. Das ist weder gut noch schlecht. Es gibt halt angemessene Inhalte und es gibt nicht angemessene Inhalte. Und selbst wenn ein Algorithmus so einer Plattform perfekt funktioniert, ist er nicht auf das eigene Kind abgestimmt. So, jedes Kind geht unterschiedlich mit Inhalten um. Die einen haben super verkraftet, als Mufasa in König der Löwen gestorben ist. Die anderen haben eine Woche nicht geschlafen. Da muss jedes Elternteil mit reingucken. Aber alles, was die Plattform mit in die Verantwortung nimmt, ist dennoch ein guter Schritt, meiner Meinung nach.
Über kindgerechte Inhalte in den sozialen Medien haben wir bei Medien Kross und Quer mit Laura Erbe gesprochen. Herzlichen Dank.
Dankeschön.
Medien Kross und Quer, der Podcast.